Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge, denn einer von uns beiden hat mal wieder einen Roman, ein Buch veröffentlicht, geschrieben und dann veröffentlicht. Und das heißt, natürlich gibt es auch wieder eine Sonderfolge. Christian, herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank.
Solange ein Streichholz brennt,
es ist surreal.
Vor ein paar Tagen erschien, seit 2 Wochen, Platz 9, Bestseller. Wahnsinn.
Ja, vielen Dank. Also in der 2. Woche immer noch Platz 9 der Spiegel-Bestsellerliste und ich bin krass, so fucking happy. Es ist echt, das ist völlig verrückt. Auch über die ganzen Nachrichten, die ich kriege, das ist nochmal mehr und nochmal persönlicher und intensiver als bei Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Und es ist irre. Vielen Dank.
Ja, wir werden natürlich über das Buch im Besonderen noch sprechen, aber möchten euch wie bei jeder Sonderfolge auch so ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, hier ist jetzt ein Space, wo wir allgemein über Schreiben sprechen. Weil ich krieg, ich denke, du auch, ziemlich viele Nachrichten von Menschen, die auch schreiben.
Ja.
Entweder fragen halt, wie kann ich aus einer Idee ein Buch machen? Oder ich habe schon einen Roman. Was jetzt?
Genau.
Oder einfach interessiert sind. Also es kann ja auch interessant sein, wenn man nicht schreiben will, trotzdem über den Prozess was zu erfahren. Weil es gibt auch ganz viele Fehlinformationen. Also ganz viele Menschen, die manchmal mit mir über den Beruf reden und ich merke, nee, Moment, da hast du was komplett falsch verstanden. So setze ich eine Bestsellerliste nicht zusammen.
Ja.
Ja, möchten euch da in die Hand nehmen und ein bisschen drüber sprechen. Lass uns doch mal ganz kurz bei dir zurückgehen. Du schreibst jetzt schon seit einiger Zeit. Also,
ja, ich schreibe.
Solange ein Streichholz brennt, ist zwar dein 2. großer Roman.
Das ist ein Roman. Ich weiß nicht, was ein großer Roman ist.
Aber angefangen hast du, glaube ich, noch als Mensch auf Twitter. Du hattest doch auch so ein Twitter-Buch und so.
Ja, es gab Twitter-Bücher damals. Da haben Verlage Twitter abgegrast nach Leuten, die irgendwie ein paar Follower hatten und ein paar erfolgreiche Tweets. Und haben dann diese Tweets in dem Buch abgedruckt.
Mhm,
und
genau.
Konnte man quasi das Internet kaufen. Das hatte ich. Und dann habe ich bis ich Man vergisst nicht, wie man schwimmt, geschrieben habe, schon 3 Bücher geschrieben, aber die nicht so richtig als Roman gezählt haben. Einmal waren das so Kurzgeschichten aus dem Leben, also eigentlich Tweets, die ich dann ausformuliert habe.
Aber wie fing das denn bei dir an? Fing es wirklich an mit Twitter? Also du hast auf Twitter heute X einfach Kurznachrichten geschrieben?
Genau, ich habe Tweets gepostet und dann kam irgendwann ein Verlag auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch zu schreiben.
Der Verlag kam auf dich zu?
Ja, damals war Pieper, kam auf mich zu und hat gefragt, ob ich Lust habe, ein Buch zu schreiben. Und dann kam, nachdem das erste Buch, das war jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich, aber es war halt ein Buch und dann so einen Fuß in der Tür zu haben, ist dann schon mal gut. Und dann kam die Lektorin, die ich damals bei Pieper hatte, die hat zu Rowohlt gewechselt. Und die hat mich dann damals gefragt, ob ich Lust habe, ein Buch zu schreiben, eine Geschichte zu schreiben, die an Weihnachten spielt. Und dann habe ich 7 Kilo in 3 Tagen geschrieben.
Aber es kam dann alles von außen.
Ja.
Das heißt, das klingt fast so, als hattest du gar nicht vor, Autor zu sein.
Na, ich habe tatsächlich nicht vor, Autor zu sein. Also ich habe ja damals noch Musik gemacht und war immer das Ziel, von der Musik leben zu können. Und dann war das aber halt so ein Struggle, dass dieser Strohhalm, ich kann jetzt aber auch vom Schreiben vielleicht mehr schlecht als recht leben, war ich schon sehr dankbar
dafür.
Kannst
du dich an den Moment erinnern, wo es gekippt ist, wo du dachtest, Moment mal, das ist mein Job?
Ich glaube, wirklich, als der 2. Buchvertrag für 7 Kilo in 3 Tagen dann kam. Das war aber
so
schon,
spät, ach krass.
Das war aber dann schon hier in Köln. Das war, ich glaube, den habe ich gekriegt, den Vertrag 2016. Und da habe ich aber schon hier in Köln gewohnt und habe schon für Jan geschrieben. Also damals war es noch eher so die Option, Fernsehautor und Comedyautor zu bleiben.
Aber Romanautor war.
Das kam dann erst nach und nach. Und bei Man vergisst nicht, wie man schwimmt, war es dann so völlig klar, okay, ich bin halt
das
Schriftsteller.
Ist mein Job.
Okay. Das ist jetzt mein Job, ja. Und das ist, verstehe ich, dass viele Leute sich dann fragen, okay, ich habe selber eine Romanidee, was mache ich?
Wie kommt
jetzt
man in diesen Job? Und ich glaube, das ist das Gemeine an ganz vielen Berufen in der Kreativbranche. Es geht gar nicht. Du kannst dich nirgendwo offiziell eintragen lassen und hast dann diesen Job, sondern man kann den nur kriegen, indem man ihn schon macht.
Ja.
Das ist halt so gemein. Also wie kann ich ein Buch, du musst das Buch machen.
Ja.
Wie kann ich Autor sein, du musst schon schreiben. Und wenn du wahnsinnig viel Glück hast, wie in deinem Fall, kommt ein Verlag auf dich zu, weil die Sachen, die du schon geschrieben hast, gesehen haben.
Ja.
Deswegen, es gibt keine Warteliste oder so, wo man sich eintragen lassen kann. Die einzige Möglichkeit, es zu machen, ist wirklich, es zu machen.
Ja, und das ist auch kein Ausbildungsberuf. Nee. Also das ist jetzt nicht so, genau, das ist nicht so, dass du eine Ausbildung machst und dann sind irgendwo Stellen frei ja. oder halt nicht. Und du musst es echt einfach machen. Und
es gibt den Studiengang, glaube ich, kreative Schreiben an mittlerweile 2 Unis. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Auch ein toller Weg. Ronja von Rönne, wenn ich mich nicht irre, hat das, glaube ich, studiert. Die Autorin von Jim. Hast du das Buch gelesen? Fantastisches Buch.
Hab ich habe nur immer, ich sehe ganz oft das Cover, habe das aber nie gelesen. Da geht es um dieses Fitnessstudio, ne? Und diese toxische Beziehung, die man dann dadurch aufbaut, genau, also es, zu
das,
sich selber.
Es geht eigentlich nicht um das Fitnessstudio. Das Fitnessstudio ist eigentlich eine Art Weg, um über das Toxische dahinter zu reden, nämlich Selbstoptimierung.
Habe ich nicht gelesen.
Egal, will ich jetzt gar nicht zu tief rein. Ich meine nur, die Autorin hat das, glaube ich, auch studiert gehabt. Mhm. Egal, ist ein Weg, kann man machen. Kann man auch genauso gut nicht machen. Also wenn jetzt jemand das hier hört und ist seit 30 Jahren im Lehrerberuf verbeamtet, kann Schriftsteller werden, kann ja. Autor werden. Wenn das jemand hört, ist 16 und weiß nicht, was man nach der Schulzeit machen soll, auch. Es steht allen Menschen offen, nicht allen Menschen gleich leicht, aber trotzdem.
Also, das ist übrigens was ich mir schon gewünscht hätte als Schüler, dass man an der Schule gezeigt kriegt, dass ja. es solche Berufe gibt.
Es geht. Es ist, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke und an diese Nächte, wo man schweißgebadet im Bett lag und die Zimmerdecke angeguckt hat und gedacht hat, was soll denn jetzt aus mir werden?
Ja.
War das die Möglichkeit, die man im Kopf hatte, war sehr begrenzt. Ich dachte, man kann halt irgendwie, es gibt 8 Berufe,
ja.
aus denen der Mensch wählen kann. Aber stimmt nicht, es gibt 8000 Möglichkeiten.
Ich hatte das nicht nur während der Schulzeit, sondern auch während der Studienzeit. Also ich habe ja studiert, ich war ja eingeschrieben für Kulturwissenschaften und Informationswissenschaften in Regensburg. Und hatte keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich wollte eigentlich immer Musik machen, war aber so klar, okay, davon kannst du jetzt wahrscheinlich nicht leben. Und was das für eine, das hat keine Zukunft so. Und ich hatte echt damals krass Zukunftsangst. Und bin auch in eine Depression reingerutscht, weil ich einfach nicht wusste, was ich mit meinem Leben machen soll. Wovon soll ich leben? Und dann habe ich abends beim Feiern meinen späteren sehr guten Freund Daniel kennengelernt, der in Regensburg bei einem Medienhaus beim Radio gearbeitet hat.
Jetzt macht er hauptberuflich unsere Intros für Rubriken.
Genau. Und der hat mir dann eigentlich gezeigt, okay, es gibt noch was anderes als Lehrer werden oder ein Handwerk lernen oder
halt, es gibt doch diese Bücher, wo Tiere abgebildet sind, die Berufe haben.
Genau, genau.
Es gibt und das ist so
mehr als das.
Mehr als das. Also das sind auch tolle, wertvolle Berufe. So
natürlich.
Ist das nicht gemeint. Nur, das ist da,
für mich keine Grenzen. Für mich war das halt nichts. Und für mich war es okay, ich will auf keinen Fall Lehrer werden. Aber trotzdem mache ich jetzt, warum auch immer, ein Praktikum an der Schule, weil ich nicht weiß, wohin. Weil,
denkst, das ist das,
das war ganz schlimm
Einzige, für mich. Was man machen kann.
Und dann habe ich den da kennengelernt und der hat mir dann gezeigt, okay, du kannst auch in den Medien was Kreatives arbeiten und daraus hat sich dann alles ergeben.
Ja.
Und daraus habe ich dann gelernt, okay, ich kann Werbespots schreiben, ich kann auch anderes Zeug schreiben und so weiter.
Und das ist so mit die eine gute Nachricht, aber auch die schlechte Nachricht. Als jemand, der lange in den Kreativbereich arbeitet, kannst du es bestimmt bestätigen. Wenn ich jetzt sagen müsste, das ist der Phänotyp am Mensch, das gibt es nicht.
Gibt's nicht.
Also die gute Nachricht ist, egal in welcher Lebenssituation du gerade bist, du kannst eigentlich jederzeit beschließen, komm, fuck it, ich mache jetzt was Kreatives.
Ja.
Die Frage ist, ob das dann sich auszahlt und du damit deine Miete zahlen kannst oder nicht, aber das tut es ja in jedem Bereich. Also auch als gelernter Architekt kannst du ja pleite gehen. Es ist mit wesentlich weniger Sicherheit verbunden, klar, aber die Möglichkeit ist da.
In Berlin bin ich halt dann zweigleisig gefahren.
Ja.
Ich habe halt dann Musik gemacht, aber hatte noch einen Halbtagsjob bei einem Softwareunternehmen, da habe ich halt Marketing gemacht und Social Media gemacht und so. Und das hat sich ganz gut angefühlt, weil ich hatte halt die Sicherheit, Urlaubstage und so weiter. Und auf der anderen Seite konnte ich halt kreativ arbeiten.
Naja, und du kannst halt die Miete zahlen.
Ne? Genau.
Also natürlich gibt es Zwänge, ökonomische. Aber auch ein klassisches Modell, also ganz viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben ja lange, bevor sie dann hauptberuflich Autorin waren, das Zwischenschichten nachts, morgens, mittags irgendwann geschrieben.
Und was macht man jetzt? Also das ist die Frage, die ich, glaube ich, am häufigsten kriege. Hey, ich habe eine Romanidee, ich habe schon 10 Seiten geschrieben. Was soll ich jetzt machen? Schreibe ich einem Verlag? Was muss ich tun? Was muss man tun?
Ja, das würde ich jetzt an dich weitergeben. Also was ich getan habe oder nochmal, was wir hier sagen, ist natürlich nur unsere persönliche Erfahrung.
Exakt.
Es kann alles funktionieren, es kann nichts funktionieren.
Absolut.
Aber was ich total sinnvoll finde, ist eine Literaturagentur zu schreiben.
Genau.
Es gibt da draußen Menschen, deren Job es ist, Stoffe, also Romane, Romanideen an Verlage zu vermitteln. Die haben dann schon Kontakte und so. Und bei denen kann man sich eigentlich fast immer einfach bewerben. Also fast jede Literaturagentur, man kann einfach gucken, welche Autorinnen und Autoren man mag.
Genau das.
Dann kann man schauen, wo die, bei welcher Literaturagentur die sind. Und dann kann man da auf deren Website gucken, wie man sich da bewirbt. Und meistens muss man entweder ein Manuskript einschicken oder aber, was eigentlich Standard ist, ist eine lange Leseprobe und so eine Art Pitchpaper, also so zwei Seiten oder eine Seite.
Worum geht's?
Worum geht's? Was ist das? Und auch wirklich knallhart, nicht, das sollte gut klingen, nein, das sollte überzeugen, es ist ein Verkaufspapier.
Exakt.
Also man setzt sich da dran und muss halt überlegen, wie verkaufe ich das Buch? Wie kann ich die Begeisterung, die ich für diese Geschichte habe, innerhalb einer Seite zum Überspringen bringen?
Exakt. Also es ist wirklich, guckt, wo sind die Autorinnen und Autoren, die ihr selber gut findet, und schreibt deren Agenturen. Und weil wenn dann euer Manuskript bei einer Agentur liegt, diese Agenturen haben ganz andere Möglichkeiten, an Verlage ranzutreten. Mhm. Wenn ihr jetzt eure Romanidee einem Verlag schickt, dann landet es auf einem Schreibtisch im besten Fall und da liegen 10.000 andere. Ah. Und eine Agentur ist halt dann ein cooler Hebel
dazwischen. Ist schon mal ein Filter geschafft.
Genau.
Und heißt noch nichts, aber erhöht auf jeden Fall immens die Chancen.
Ja.
Und vor allem ist ein guter erster Test, weil wenn das Buch oder die Romanidee noch nicht in der Form ist, dass es eine Literaturagentur überzeugt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es auch noch nicht in der Form ist, um einen Verlag zu überzeugen.
Ja.
Und ich finde, also ich bin großer Verfechter davon, es gibt keine schlechten Ideen. Selbst
es gibt
wenn
schon
ich,
schlechte nee, Ideen.
Ich glaube, es gibt keine Idee, die so schlecht ist, dass du das nicht durch eigene Begeisterung kompensieren kannst. Weil es muss ja einen Grund geben, warum man die Idee selber gut findet.
Ja.
Also die Idee, von der man überzeugt ist, hat ja schon mal eine Person überzeugt.
Das
heißt,
stimmt,
es ist möglich, einen Menschen mit dieser Idee zu überzeugen.
Die am leichtesten zu überzeugende Person ist aber in dem Fall auch von deiner eigenen
Idee. Würdest du dich so über deine eigene Idee beschreiben? Ich finde, ich bin die am schwersten überzeugbare Person meiner eigenen Ideen. Aber das ist ja schon mal, wenn man selber von dieser Idee überzeugt ist, dann hat diese Idee ja schon eine Person überzeugt.
Ja.
Und dann geht es jetzt eigentlich nur noch darum, die Essenz oder das rauszufiltern, was es war, was einen selber an dieser Idee begeistert, das herauszufiltern, das zu kondensieren und das wirklich wie beim Kochen zu reduzieren auf wirklich die Essenz. Und das ist dann das, mit dem man an Häusertüren geht. Oder so mache ich es zumindest.
Ja.
Also wenn ich bei einer Romanidee hänge und erstmal eine grobe Idee habe, weil es gibt auch einen Unterschied zwischen, ich habe da eine Idee und ich kann daraus ein Buch schreiben. Aber lass uns doch mal konkreter werden.
Ja.
Wie war das bei dir und deinem aktuellen Roman? Wir sind jetzt in dem Prozess, wir haben erfahren, okay, du hast für dich selber festgelegt, okay, das ist mein Job.
Ja, ja.
Ich gehe all in und bin in der absolut fantastischen Situation, dass ich vom Schreiben leben kann.
Ja.
Und jetzt heißt es, okay, dann brauche ich aber auch dauernd neue Romane.
Blinkender Cursor auf dem Bildschirm.
Also ist es jetzt ja nicht so, dass man das entscheidet, dann ist es so, dann heißt es, okay, nee, dann brauche das ist so.
Musst du noch schreiben.
Da muss man leider auch schon immer weiter schreiben.
Ja, also bei Solange jetzt schreibt, brennt, war es so, ich hatte Lust, eine Liebesgeschichte zu schreiben.
Aber du warst in der Situation, hat jemand dich nach einem neuen Roman gefragt oder bist du in der Situation, hast du von dir aus gesagt, ich werde jetzt einen neuen Roman schreiben oder hieß es, du, wir haben nächste Woche einen Termin, hast du bis dahin eine Idee vom Verlag? Wie war deine Lebenssituation?
Ich hatte das Glück, man vergisst nicht, wie man schwimmt, direkt noch einen Buchvertrag unterschreiben zu können.
Okay, also es war schon blank.
Genau, klar. Es war schon so, okay, du kannst bei uns auf jeden Fall noch ein Buch schreiben. Und ich habe das Glück, dass beim DTV, also bei meinem Verlag, ich nicht eingeschränkt bin in den Ideen. Also ich kann mir wirklich aussuchen, was ich mache. Und das ist absoluter Luxus.
Mhm.
Und was ich machen wollte, war, ich wollte eine Liebesgeschichte schreiben.
Warum?
Ich mag Liebesgeschichten. Und ich mag diese Vorstellung, dass zwei Menschen aus völlig unterschiedlichen Welten aufeinandertreffen und die das Leben des anderen verändern.
Das ist aber ja schon eine sehr fortgeschrittene, damit war ja schon der Weg relativ klar.
Ja.
Weil wenn du jetzt da sitzt und du denkst, ich will einen neuen Roman schreiben, ist ja erstmal alles möglich.
Das ist auch
wie
ein Riesenproblem.
Eingeengt.
Das ist ein Riesenproblem. Und zwar, ich habe einen Notizzettel auf dem Handy mit 100.000 Buchideen, Filmideen, Serienideen. Und ich nehme eigentlich nie was davon. Absolut nie. Sondern meistens gibt es für mich einen Moment oder einen Gedanken, der sich dann so manifestiert, dass ich daraus eine Geschichte schreiben will. Und bei mir war das so, auf dem Weg zu unserem alten Büro, zum Dämpfebüro, für die Leute, die den Podcast regelmäßig hören, zum Dämpfebüro war es so, dass an den Ringen der Höhe Hohenzollernring saß ein älterer Herr, so Ende 50, eigentlich noch nicht so alt, Ende 50, und mutmaßlich obdachlos. Und ich habe den jeden Tag gesehen. Bin jeden Tag an dem vorbeigelaufen, habe ihm ab und zu mal irgendwie 2-3 Euro hingeworfen, so nette Worte gewechselt, aber nicht so wirklich viel. Und der hat Holzmäuse verkauft. Und irgendwann bin ich mal stehen geblieben bei ihm und habe ihm eine von diesen Holzmäusen abgekauft und habe mich mit ihm unterhalten. Und der Typ war der witzigste Mensch. Der war so, ich war kurz davor, ihn zu fragen, ob er mit mir einen Podcast, einen neuen Podcast-Partner werden möchte. Der war wirklich, wirklich echt funny. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wie kann man in der Lebenssituation so funny sein? Und der hat den Hund dabei und der hat so eine Plastikkasse vor sich liegen, wo man das Geld reinwerfen musste und so. Und ein witziger Dude. Und da habe ich mich mit ihm unterhalten und irgendwann gefragt, ob er mir sagen möchte, wie er auf der Straße gelandet ist. Und er wollte es mir nicht erzählen. Und das habe ich natürlich respektiert. Und,
aber es ist wie ein Knopf, wo draufsteht, nicht drücken. Jetzt willst du es unbedingt wissen.
Ja, und dann haben wir uns verabschiedet und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ah. Der war dann weg. Und dann hat das in meinem Kopf gearbeitet. Und okay, warum, was ist dem passiert? Mhm. Und zu der Zeit war ich auch schon wieder auf der Suche nach einer neuen Geschichte für den neuen Roman und habe dann ein paar Wochen später eine Reportage gesehen im WDR, wo eine junge Journalistin in Köln einen obdachlosen Mann begleitet, ganz anderer Typ. Und irgendwie gibt es einen Moment zwischen den beiden, wo man das Gefühl hat, da ist ein bisschen mehr zwischen denen. Also die verstehen sich unwahrscheinlich gut. Und in meinem Kopf ist dann diese Begegnung mit dem Herrn, der mir diese Holzmaus verkauft hat, mit dieser Reportage verschmolzen. Und dann war so, okay, was wäre denn, wenn ein junger Mann, der auf der Straße lebt, der so witzig ist wie der Herr, den ich kennengelernt habe, eine Journalistin kennenlernt, die vielleicht auch gerade in einer komplizierten Lebenssituation ist. Und so hat sich dann diese Geschichte
entwickelt. Und da ist die Idee.
Genau, und dann war da die Idee. Und dann war das so, okay, wie schreibe ich das möglichst authentisch? Ich habe mich dann ganz viel mit Menschen, die auf der Straße leben, unterhalten. Ich mache ja aber mein Leben lang schon. Und habe dann deren Erfahrungen mit ins Buch einfließen lassen. Und daraus ist dann diese, glaube ich, sehr authentische Liebesgeschichte entstanden.
Ja, das ist auch eine beliebte Frage. Wo kriegt man Ideen her?
Keine Ahnung.
Aber das ist, hast du gerade fantastisch geschildert. Also man kann ja dem Geburtsprozess dieser Idee.
Ja, aber wo es herkommt, weiß ich nicht. Irgendwann, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber bei mir ist es irgendwann so, ich habe dann so ein, so, irgendwie blitzt es in meinem Kopf. Ganz strange.
Ja, es hat sich da in dem Moment ja überlagert, diese zwei Dinge, und dann wie so Puzzleteile, die zusammenfallen.
Genau.
Aber ich finde, was ich an der Geburtsstunde dieser Idee so toll finde, dass man nachvollziehen kann, dass das wirklich aus dir herauskommt, weil du kriegst ja tausend Sachen, die auf dich einprasseln. Ja. Und dass dann das hängen bleibt und dass dann das sich überlagert und das diesen Klickmoment macht, passiert ja nur, weil dich das offensichtlich beschäftigt.
Ja.
Wenn dich andere Dinge beschäftigen würden gerade, in einer anderen Lebenssituation, hätte vielleicht ein anderer Moment dich so.
Aber das ist dann, wenn ich dann eine Idee habe zu einem Buch, dann passen plötzlich alle anderen Sachen, die mich beschäftigen und die in meinem Kopf passieren, zusammen. Zum Beispiel also die beiden Hauptfiguren aus dem Roman heißen ja Bohm, ist der Mann, der auf der Straße lebt, und Alina ist die Journalistin. Und das, was Alina in der Medienwelt erlebt, das habe ich ja so ähnlich auch erlebt. Also mit diesem Ellbogenverhalten und mit diesem Druck, den man kriegt und so weiter. Und bei Bohm hat massive psychische Probleme. Und ich habe ja hier im Podcast schon oft erzählt, dass ich auch in Therapie bin seit Jahren. Und Sachen, die ich selber verarbeiten muss, jetzt nicht in der Form, wie es 1:1 bei Bohm ist, aber halt ähnlich, das konnte ich dann in die Figur einfließen lassen.
Genau, aber genau das meine ich. Ich glaube, so rum ist es nämlich.
Ja.
Also, dass, weil da erkenne ich mich sehr wieder, wenn die Frage ist, wie findet man Ideen, ist der erste Schritt eigentlich gar nicht nach einer Idee zu suchen, sondern den Verarbeitungsapparat zu öffnen, durchs Leben zu gehen und zu gucken, was dann passiert.
Genau.
Und dann kommt da sowas eben bei raus. Und das, was da rauskam, kam nicht raus, weil du die Sachen gesehen hast, sondern weil du offen dafür warst, die Sachen wahrzunehmen, zu verarbeiten.
Genau.
Und du quasi die Türen geöffnet
und dann
hast.
Wächst einfach. Was.
Und dann wächst was.
Und dann waren so Erfahrungen in der ersten Szene, im ersten Kapitel, sind wir dabei als Leser, wie Bohms Schlafsack weg ist. Mhm. Also das erste Kapitel ist, Bohm sucht seinen Schlafsack und jemand hat den in dem Innenhof, in dem er seit ein paar Nächten pennt, in den Abfalleimer, also in die Mülltonne geworfen. Und das ist dieser Hinterhof, den ich da beschreibe, wo Bohm schläft, das ist unser Hinterhof von unserer Wohnung. Und das ist mir dann auch wieder eingefallen, vor 3-4 Jahren hatten wir eine Nachbarin, die mir im Treppenhaus stolz erzählt hat, dass sie von einem Obdachlosen, der in diesem Innenhof ab und zu kampiert, den Schlafsack in den Müll geschmissen hat. Also die stolz erzählt. Ich dachte, was bist du, was ist mit dir verkehrt? Aber das hat sich so eingebrannt in mein Hirn und in mein Gedächtnis, dass die Geschichte dann wieder hochkam. Und damit habe ich dann das Buch gestartet und die Erzählung. Und dieser Moment, als Bohm in diesem Hinterhof steht und der erste Satz im Buch ist, seine Sachen waren weg, ist so, okay, alles, was er besitzt, ist weg. Wie furchtbar ist diese Situation.
Und wie damit das überhaupt geht, wie viel Zeug wir haben.
Ja.
Und also allein, wenn ich wollte, könnte ich meine Sachen nicht entsorgen.
Nee.
Und
schon gar nicht Menschen, in einer Mülltonne.
Ja, bei den Menschen ist es durch eine andere Person, ist alles, was er besitzt, weg.
Ja.
Das ist fand ich eine sehr starke Einstiegsszene, weil das direkt mehrere Sachen gleichzeitig macht. Man ist beim Charakter, man ist in seiner Welt und man ist gehuckt, weil man merkt, das ist eine ganz andere Welt als meine.
Ja, und dann auch irgendwie nicht, weil dann treffen sich Alina und Bohm und dieses Gefühl, man lernt einen besonderen Menschen kennen,
ja,
das kennen wir ja oder das kennt man ja. Aber was mich dann so gereizt hat, war die Frage, wie ist das für jemanden, der am Rande der Gesellschaft steht? Also wie ist es für Bohm, der eigentlich ja keine Chance im Leben hat? Hat der eine Chance auf die Liebe? Und das hat sich dann auch so zusammengefügt. Und das ist irgendwie, also die Geschichte hat immer mehr sich richtig angefühlt beim Schreiben. Aber natürlich habe ich auch wieder eine krasse Krise gehabt. Du kennst mich. Und du warst dabei, du warst live dabei bei der Krise. Und zwar war ich eigentlich schon zur Hälfte fertig.
Hier, lass uns da noch mal ganz kurz Eingang runterfahren.
Ja.
Weil, auch sehr spannend, du hast die Idee. Wir waren dabei, wie es Klick gemacht hat. Wir haben nachvollzogen, woher die kam. Und wir haben jetzt auch gesehen, wie du die Anfangsszene. Aber hast du die Idee gehabt und gesagt, okay, ich habe die Anfangsszene und losgeschrieben?
Nee.
Oder wie läuft es dann ab? Wie machst du aus einer Idee einen Schreibplan für, okay, und dann schreibe ich das, dann schreibe ich das, dann schreibe ich das?
Jetzt wird es sehr nerdig, aber bei mir ist es so, das habe ich auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge erzählt, für mich macht eine gute Geschichte aus, dass die Figuren sich verändern. Dass eine Figur, also in meinem Fall sind es Alina und Bohm, die Hauptfiguren, dass die im Laufe des Buchs eine Veränderung, eine charakterliche Veränderung durchmachen. Und zwar eine Veränderung, die nicht reversibel ist. Also die am Ende sind das andere Personen, andere Menschen als am Anfang. Und jetzt habe ich meine Figuren in der Entstehung der Idee Bohm und Alina. Und jetzt überlege ich mir, wie sind diese Figuren am Ende? Also was ist Alina am Ende für ein Mensch? Was ist Bohm am Ende für ein Mensch? Was muss Bohm für eine Veränderung durchmachen? Und dann überlege ich mir, okay, was könnten Ereignisse sein oder Begegnungen oder Entscheidungen, die diese Veränderung herbeiführen? Und dann schreibe ich meistens ziemlich den Schluss. Also so, wenn du das Buch jetzt liest, ungefähr so bei 80% gibt's, kann ich nicht sagen, worum es geht. Aber da macht Bohm was, was er zu Beginn des Buches nicht gemacht hätte.
Er zerstört den Todesstern.
Bei Luke Skywalker ist es doch so, dass er sich vertraut, oder? Das hätte er am Anfang.
Der Macht.
Genau,
The Force.
Ja, genau. Er vertraut darauf, die Macht in sich zu haben. Und das hat er am Anfang der Geschichte, am Anfang des Films nicht gemacht. Und ich überlege mir immer, was könnte etwas sein, was meine Figur tut, was sie am Anfang nie getan hätte. Und mit dieser Szene, diese Szene schreibe ich dann. Und wenn ich die Szene habe, das ist dann so ein Herzstück von dem Ganzen. Und jeder arbeitet anders. Caro Wahl zum Beispiel schreibt einfach drauf los. Und du bist auch eher strukturiert wie ich. Du überlegst dir, was sind die Entwicklungsschritte, was könnten irgendwelche, man nennt es Beats, was könnten Beats sein, also so Meilensteine im Buch und so. Jeder arbeitet anders.
Ja, und nochmal, alles, was wir hier besprechen, ist Also einfach persönliche Erfahrungen.
Wie wir das
also,
halt machen.
Wie das, ja. Das ist mehr so Freunde erzählen von sich und nicht Lehrer haben das nee, studiert und
Gott, nix,
also. Können euch belehren. So, darum geht's nicht.
Nee.
Es geht nur um, wir machen quasi, wir öffnen uns und plaudern über uns.
Vielleicht kann jemand was mitnehmen.
Ja, vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nicht.
Macht das vielleicht das verliert Gegenteil. Jemand was.
Macht das Gegenteil davon.
Vielleicht verliert jemand was, ja. Okay. Das heißt, du fängst mit der Szene an,
ja.
Wo du dann für dich festlegst, in dieser Szene ändern sich die Charaktere.
Also ich fange mit dem ersten Kapitel an, um so einen Ton zu kriegen und so ein Grundrauschen und so das, wie klingt das Buch zu kriegen. Und wenn ich das habe, dann schreibe ich diese Szene, wo die Hauptcharaktere was machen und die Hauptfiguren was machen, was sie am Anfang nicht getan hätten.
Okay.
Und darum baue ich dann das Buch. Und jetzt gibt es noch eine wichtige Figur bei mir im Roman, und zwar Jakob.
Ja, zurück zu deiner Krise.
Genau, zurück zu meiner Krise. Jakob ist Alinas Kollege, wird dann ihr Vorgesetzter, ohne dass ich jetzt zu viel Spoiler. Und ich hatte das Buch mit dieser Schlüsselszene, wie verhalten die sich, was machen die, was sie vorher nicht gemacht hätten, und dann von vorne relativ viel geschrieben und habe irgendwann gemerkt, irgendwas passt nicht zusammen. Dieses Verhältnis zwischen Jakob und Alina passt nicht. Und bin dann in eine richtig tiefe Krise gestürzt, weil es war Zeitdruck, ich musste dann irgendwann fertig werden und ich habe nicht hingekriegt, was nicht
passt. Naja, du baust ein Haus und merkst, das Fundament wackelt, weil es ging ja darum, also Alina ist ja kein Nebencharakter.
Die nee, ist
ja
mit eine Hauptfigur.
Und du hast gemeint, irgendwas mit dieser Hauptfigur stimmt nicht.
Genau.
Und hast seitenweise Dokumente erstellt, hast die Attribute nochmal gegeben. Ja. Du hattest halt das Gefühl, die ist nicht greifbar genug.
Ich konnte nicht mehr pennen. Ja. Ich habe mich mit meinem damaligen Lektor gefetzt ohne Ende, weil er eine ganz andere Meinung war als ich. Und wusste nicht ein. Ich wusste, es fühlt sich was falsch an.
Ja.
Und dann sind wir irgendwann hier gesessen, so wie wir jetzt aufnehmen.
Ja, du bist mir gegenüber gesessen. Du bist mit genau diesem. Mit diesem Klagen hast du dich geöffnet und gesagt, es stimmt nicht, hast du mir dann von der Figur erzählt und ich hatte das Gefühl, das stimmt alles mit der Figur. So, wie stimmt nicht? Du kannst mir bis auf den zweiten Geburtstag erzählen, was jeden Tag ihres Lebens passiert ist.
Ja.
Sie komplett durchdacht.
Ja.
Es steckt ganz viel von dir in der Figur auch.
Ja.
Es ist alles sehr, also es war, passte alles. Und ich glaube, das war auch der Grund deiner Verzweiflung, weil du halt von links geguckt hast, von rechts geguckt hast. Aber warum funktioniert das nicht?
Ja. Und es funktioniert nicht, heißt, es fühlt sich beim Schreiben was falsch an.
Genau.
Es fühlt sich einfach falsch an.
Ja, war dann, weil es nicht um sie ging. Also es gab halt den anderen Charakter.
Jakob hat
nicht gepasst. Und weil die aber so ein inniges Verhältnis haben, spiegelt er das natürlich. Also wenn sich Alina zu ihm auf eine bestimmte Art und Weise verhält, dann sagt das ja auch was über sie aus.
Genau, und das hat und nicht gepasst.
Das war über Bande quasi gespielt.
Du hast es rausgepickt. Du bist hier gesessen und so, wollen wir uns mal an einen großen Bildschirm setzen? Mhm. Dann sind wir uns rübergesetzt an einen großen Bildschirm. Ich Nächte nicht gepennt, 15 Kaffee, konnte Hände gezittert ohne Ende. Dann hast du zwei Seiten gelesen und hast gesagt, ja, das wird's ja nicht machen, weil
Jakob stimmt nicht.
Und dann habe ich Jakob umgeschrieben.
Und Alina quasi nicht angefasst.
Genau.
Weil die war schon richtig.
Ja.
Aber das, also war jetzt einfach der Blick von außen.
Ja.
Das
hat so geholfen, ey.
Auch eine Frage, die ich oft kriege und wo ich auch mit anderen Menschen, die schreiben, schon drüber gesprochen habe und faszinierend finde, wie unterschiedlich Menschen das machen.
Mhm.
Wann lässt du andere Leute lesen? Lässt du andere Leute lesen, während du schreibst?
Es ist ganz schwierig, weil ich Lob will.
Ja.
Ich will, wenn ich ein Kapitel geschrieben habe, sofort allen schicken und guck.
Das habe ich gemacht.
Gut, ne? Und natürlich auch wegen Unsicherheit, ne? Weil ich mir einfach denke, so Gott, ist das
gut, ne?
Ist es gut?
Ne?
Ist es
gut? Nein, nicht gut, ne?
Nicht gut, ne?
Scheiße, ne? Löschen, ne?
Oder
das Beste, was ich jemals geschrieben habe?
Nicht, ne?
Oder?
Nee, oder?
Nein.
Ganz schlimm. Aber eigentlich erst, wenn ich wirklich, wenn sich dieses Gefühl einstellt, es stimmt selber. Und es ist ganz eigenartig, weil wenn ich was schreibe und es stimmt was, kriege ich selber so eine ganz leichte Gänsehaut. Das ist ganz komisch. Und wenn sich das Gefühl einstellt, weiß ich, okay, das rastet ein, das funktioniert. Und eigentlich sollte ich erst dann was rausgeben, mache ich aber meistens nicht. Es ist jetzt natürlich auch so, dass der Verlag dann fragt, hey, wie sieht's denn aus? Können wir denn schon mal was lesen?
Ja.
Und du weißt ja selber, wenn du dann was rausschickst, dann musst du aber dazu schreiben, okay, aber niemand anderen weitergeben, außer den beiden Leuten, weil da würde mich schon auch interessieren, ob die es gut finden. Und dann muss man das so ein bisschen eindämmen. Aber ich gebe, glaube ich, immer ein bisschen zu früh was raus, weil ich auch mir selber noch mehr vertrauen muss.
Ja, das Gemeine ist aber auch, dass man ja nicht mitschicken kann, was man dazu noch denkt und was man dazu noch im Kopf hat. Wenn man was rausschickt und da stehen dann die vier Sätze, dann stehen da nur die vier Sätze.
Genau.
Niemand weiß ja, dass ich, was ich dazu noch denke, was daraus noch werden soll und wie. Und,
Und manchmal geht sowas auch erst Wochen später, dann wird es dann weitergeschickt. Mhm. Und so, das hast du mir erzählt, du schreibst ja gerade auch einen neuen Roman, dass du eine Version vor Wochen verschickt hattest, das ist schon vergessen.
Völlig falsch. Nein, alles anders. Es ist alles. Wie konnte ich das jemals rausschicken?
Aber du hast es vergessen. Mhm. Und dann kam auf diese Version zurück, habe ich jetzt mal weitergegeben. So,
Nein, Moment, scheiße, nein. Ja, war dann im Endeffekt sehr gut, dass es weitergegeben wurde, weil dann habe ich eine Lektorin bekommen, die, also hat im Ende, können wir dann in meiner Sonderfolge drüber sprechen. Ja, freue
ich mich extrem.
Aber ja, klar, weil das ist wie mit den Nachrichten von gestern. Nichts ist so alt wie die Nachricht von gestern.
Ja.
Nichts ist so falsch
und
wie
so
die
schlecht.
Letzte Version.
Ja.
Und nichts ist so gut wie die neueste Version.
Ja.
Also diese Achterbahnfahrt.
Das ist wirklich ganz schlimm. Naja. Aber was rausgeben, es gibt so 3, 4, 5 Leute in meinem ganz engen Kreis, zu denen du ja auch gehörst, denen ich was zum Lesen gebe, weil ich weiß, da kommt sehr ehrliches Feedback zurück. Und du hast mir einfach den Arsch gerettet. Du hast einfach rausgepickt, mit Alina stimmt alles, das Problem ist Jakob. Mhm. Und dann habe ich Jakob umgearbeitet. Und das war so eine krasse, krasse Zeit, weil Mr. Ramazamba, mein Sohn, war schon auf der Welt. Und dem ist scheißegal, ob ich ein Buch schreiben muss. Das interessiert den null. Und dann bin ich jeden Tag um 4.30 Uhr aufgestanden, über 5, 6 Wochen, und habe geschrieben, bis er wach geworden ist. Und wir hatten da auch noch keine Kita. Das heißt, ich habe dann geschrieben, bis er wach war. Dann habe ich Belly einigermaßen versucht, im Haushalt zu unterstützen, bis er dann wieder gepennt hat. Dann 2 Stunden weitergeschrieben, dann war er wieder irgendwann wach. Und dann, wenn er abends geschlafen hat, Isabella hat ihn dann ins Bett gebracht, dann wieder bis um 11, 12, 1 geschrieben, 2, 3 Stunden schlafen, dann das Ganze von vorn. Das war die Hölle und das war die beste Entscheidung. Weil wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich jetzt ein Buch, mit dem ich kreuzunglücklich bin. Das hat sich nicht richtig angefühlt und jetzt fühlt es sich mega richtig an.
Ja, man kann es nicht zurückrufen, wenn es dann gedruckt wurde. Wie ist die Woche gewesen? Du hast jetzt das Buch geschrieben nach dieser Krise. Du hattest die Idee.
Ja.
Wir waren dabei, wie die Idee zu einem Konzept wurde, wie das Konzept zu sehen wurde. Jetzt wurde ein Buch draus, es gab eine Krise.
Du hast
die
Krise überwunden. Ja, bei der Krise, beim Überwinden, war es tatsächlich so, ich hatte ja bei Man vergisst nicht, wie man schwimmt, auch eine krasse Krise, wo ich ein Buch eigentlich fertig hatte und gelöscht
habe. Gelöscht, das ist abgefahren, ja.
Und dieses Mal hatte ich das Gefühl, ich rutsche wieder in so eine Situation rein. Und ich habe gestern mit Belly drüber gesprochen und ich erinnere das gar nicht mehr so, aber sie meinte das. Ich habe Nächte nicht gepennt, mir ging es richtig schlecht. Ich habe auch richtig Erinnerungslücken und so. Und sie meinte, es gab einen Moment, da bin ich in die Dusche gegangen, fix und fertig, tot. Wir mussten damals auch Aufnahmen verschieben, weil es mir so schlecht ging und so. Also wir beide, du und ich. Und bin ich in die Dusche
geil,
gegangen.
Wenn du mit Belly noch einen Podcast hättest, von dem ich nichts weiß. Wir mussten damals auch, also.
Und dann bin ich in die Dusche gegangen und dann bin ich aus der Dusche rausgekommen und habe gesagt, nee, ich kann das. Mhm. Ich muss auf das vertrauen. Mhm. Ich muss auf mein Bauchgefühl vertrauen. Egal, wer mir reinredet. Mhm. Egal, was jetzt das Lektorat plötzlich für eine andere Meinung hat. Ich muss darauf vertrauen. Ich kann das. Und dann habe ich beschlossen, dass für mich durchzuziehen.
Mhm.
Und das war so ein Epiphany-Moment. Und ich glaube, da habe ich einen krassen Schritt als Autor
als
gemacht.
Mensch vielleicht sogar.
Vielleicht sogar als, weiß ich nicht.
Ja. Na doch, lass mal ruhig
groß. Lass mal groß. Nee, also als Autor auf jeden Fall. Und da bin ich echt sehr stolz, das durchgestanden zu haben und das geschafft zu haben. Ja, aber genau. Und dann war es so, okay, Krise überwunden, du überwindest die Krise nie.
Das richtige Mindset.
Ja, genau.
Für die Krise gehabt.
Überlebt. Ja. Krise überlebt. So. Und dann war deine Frage, wie es dann weiterging. Mhm.
Genau, also ich möchte auf den Teil hinaus, wenn das Manuskript fertig ist.
Mhm.
Wie läuft es ab? Man hat ein Manuskript geschrieben.
Ja.
Man hat einen Verlag an der Hand. Der Verlag sagt, gut, das nehmen wir. Was passiert dann?
Na, du überarbeitest es und überarbeitest es und überarbeitest es. Also im besten Fall hast du ein Lektorat, mit dem du dich sehr gut verstehst und dem du sehr vertraust. Und gehst mit dem die ganze Handlung durch, du überarbeitest es sprachlich. Also es gibt, bei mir gab es jetzt nochmal 6 oder 7 Loops. Mhm. Also 6 oder 7 Mal nochmal komplett durchgegangen.
Das heißt, es gab ein Manuskript und das wurde 7 Mal nochmal bearbeitet.
Genau, von mir.
Ja.
Eingekürzt, Handlungsstränge ein bisschen anders geschrieben, mhm, sprachlich drüber gegangen und so weiter. Und dann
also dieser romantische Moment, letztes Wort gesetzt, fertig, Ende.
Nee.
Ist in deiner Erfahrung nach, gibt es den nicht so?
Hatte ich nicht. Ja. Und dann gibt man irgendwann eine Version, mit der man einigermaßen glücklich ist, mhm, an den Verlag. Dann geht es da im Haus, mhm, rum. Dann überarbeitet man nochmal. Dann geht es durchs Korrektorat. Mhm. Da werden dann Rechtschreibfehler noch ausgebessert und so weiter. Und parallel läuft ja die ganze Zeit dieser Prozess Cover.
Mhm.
Also ich durfte mit Stefan Tietze das Cover machen, beziehungsweise Stefan hat das Cover gemacht, ich durfte daneben sitzen. Und da gibt es ja auch noch unendlich viele, mhm, Loops. Und dann muss man sowas machen wie Vorschautexte schreiben. Mhm. Also es läuft alles parallel. Und es ist unfassbar anstrengend, unfassbar kräftezehrend und mit wahnsinnig viel Unsicherheit verbunden. Aber es ist dann gut gegangen.
Und dann hast du, dann heißt es irgendwann, okay, wir haben's.
Ja.
Wie lang dauert dieser Prozess zwischen das Buch ist eingeloggt und das Buch erscheint?
Was heißt eingeloggt? Eingeloggt heißt, ich gebe eine Version ab, wo es jetzt heißt, okay, das wird jetzt gedruckt.
Genau.
Die Version, die dann gedruckt wird, habe ich im Dezember abgegeben.
Mhm.
Und es erschien dann Ende März jetzt.
Also
gerade.
Mehrere
also
Monate lang.
4 Monate.
4 Monate lang ist dann quasi Vorlauf.
Na, der Vorlauf ist vorher schon, aber es gibt dann so ein Vakuum.
Ja, das meinte ich eigentlich. Ja. Also Vorlauf im Sinne von, bevor, also das Ding ist fertig.
Ja, bevor es dann rauskommt und
genau,
im Laden steht. Liegt. Ja, dann in der Zeit ist dann noch so, in dem Verlag gibt es sehr wichtige Abteilungen, das sind die Vertreterinnen und Vertreter. Das sind die Leute im Verlag, die zu den Buchhandlungen gehen und dort vor Ort erklären, warum jetzt, mhm, dieses Buch in dem Laden stehen sollte. Also das sind sowohl, geht es sowohl um die großen Ketten wie Thalia oder Hugendubel oder Rupprecht oder so, aber da geht es auch um den kleinen Buchladen am Eck. Und mit denen habe ich mich unterhalten, mhm, weil das wahnsinnig wichtig ist, dass diese Leute das Buch gut finden.
Ja, weil sie müssen es ja anpreisen.
Genau, und das ist so, den Leuten, also den Vertreterinnen und Vertretern vom DTV, bin ich so krass dankbar. Mhm. Die machen so einen geilen Job. Und weil das ist was ich selber nicht kann.
Mhm.
Die gehen in die Buchhandlung und sagen der Buchhändlerin, der neue Christian Huber, stellen, mhm, Sie sich den hin, weil das ist eine ungewöhnliche Liebesgeschichte.
Mhm.
Und sowas passiert in der Zeit. Oder Lesereise wird geplant, mhm, und es gibt erste Interviewanfragen und so weiter. Und trotzdem sitzt man so die ganze Zeit da und denkt sich so, ja, kann es nicht morgen rauskommen?
Ja, aber sitzt du auf heißen Kohlen richtig?
Ja, es ist, ja, aber es ist ein ganz komisches Gefühl. Und auch der Tag, wenn das Buch dann rauskommt, ist so ein komischer Tag.
Mhm.
Weil, ich meine, ich habe in dem Buch 3 Jahre gearbeitet, ne? Und dann lesen es Leute in 6 Stunden.
Ja, dann gibt es die erste Bewertung.
Und dann schreibt jemand nach 6 Stunden, super Buch, ja, Riesenüberraschung. Das ist eh das Krasseste. Das ist das meiste, was ich kriege, dass die Leute überrascht sind,
mhm,
dass sie das Buch emotional so mitgenommen haben.
Mhm.
Das ist auch ein tolles Lob. Aber es ist ein ganz stranger Tag. So, ich aktualisiere alle 30 Sekunden, ja, alle Feeds, E-Mails und so weiter. Und dann haben einfach nach 6 Stunden haben Leute das Buch gelesen.
Ja, und dann so, das Dünfer, kommt das nächste.
Ja, in 3 Jahren.
Ja.
Wobei wahrscheinlich eher in 2. Mhm. Aber ja, das ist eine ganz komische Zeit.
Ja, und eine ganz intensive Zeit, weil sich in den ersten Wochen, also das Buch im Normalfall, der Erfolg des Buches misst sich eigentlich in den ersten Tagen. Weil wenn das Buch jetzt in der ersten Woche zum Beispiel nicht auf die Bestsellerliste kommt, kann man das eigentlich abschreiben. Also es sei denn, irgendwas Krasses passiert noch. Es sei denn, irgendwie in einer großen Buchbesprechung wird es in die Kamera gehalten.
Das ist bei einigen passiert, ja.
Das kann sein, aber das ist
die erste Woche ist die wichtigste.
Ja.
Die erste Woche ist die wichtigste und die zweite Woche ist die härteste.
Ja, wenn wir jetzt nur von dem es geht jetzt nur um den Verkaufserfolg.
Genau.
Das heißt ja nicht, ein Buch, das gut verkauft ist, kann ja auch schlecht sein. Ein Buch, das nicht gut verkauft ist, kann
logisch
gut sein. Das hat eigentlich nicht so ultra viel miteinander zu tun, zwangsweise.
Also bei der Bestsellerliste ist es so, dass du mein Buch ist jetzt erschienen am 26.03.
Mhm.
Das heißt, das war ein Donnerstag. Das heißt, meine erste Verkaufswoche geht vom Montag davor,
mhm,
bis zum Sonntag
danach. Ja, wir müssen, glaube ich, noch einen Schritt zurückgehen. Also eine bessere Liste. Hm. Erklärt sich von selbst. Die Bücher, die da drin stehen, werden viel gekauft.
Ja.
Aber was heißt denn viel gekauft? Gibt es einen Marker, den man, also muss ich eine bestimmte Anzahl an Büchern verkaufen, um auf Platz 10 zu kommen? Oder wie kommt man auf diese Liste?
Du musst in einer Verkaufswoche eine bestimmte Anzahl an Büchern verkaufen, um in die Liste zu kommen. Ja, das ist richtig. Und das wird erhoben über unter anderem Media Control. Mhm. Das ist so eben diese Vereinigung, die das quasi zählt. Und es gibt Buchhandlungen, die an diese Media Control melden und daraus wird dann erhoben, wie oft sich das Buch verkauft.
Man kann also nicht einfach selber.
Musikcharts.
Ich kann aber nicht, also das weiß ich, weil ich den Plan hatte, der Platz ist, ich kann nicht selber 5000 Bücher bestellen, weil dann versteht Media Control, das war ein Kauf.
Theoretisch kannst du das schon.
Wenn ich mit verschiedenen Schnurrbärten reinkomme.
Wenn du mit verschiedenen Schnurrbärten,
in verschiedenen Buchhandlungen.
Mit verschiedenen Konten und so kannst du es theoretisch schon.
Ja.
Aber
oder die Maschmeyer-Methode, da heißt es ja, dass er seinen Mitarbeitern gesagt hat: Leute, hier kriegt ihr 50 Euro von mir auf die Hand, kauft mein Buch und dann dadurch das eben beeinflussen.
Das Gerücht, ich weiß nicht,
ob das stimmt. Ist eine geile Geschichte.
Irgendwie. Ist eine geile Geschichte.
Aber das, also ich könnte jetzt nicht einfach online 5000 Exemplare bestellen. Das System checkt schon, dass es ein Verkauf ist, quasi nur.
Genau.
Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass sich die Anzahl der Bücher, die man verkaufen muss, um einen Listenplatz zu bekommen, die ist relativ.
Genau.
Also, wenn in dieser Woche die Verkäufe stattfinden, dann orientiert sich aneinander, welchen Platz man kriegt. Das heißt, wenn ein Buch 5-mal verkauft wird und in dieser Woche wird kein anderes Buch 6-mal verkauft, dann ist das Bestseller Platz 1.
Richtig.
Das heißt, die Zahlen sind komplett relativ.
Ja, absolut. Ja. Richtig. Und mein Buch ist ja in der Woche vor der Osterwoche und Osterwoche quasi erschienen und das war schon, also da ist Platz 9 schon krass. Ja. Das ist wirklich krass. Ja.
Glückwunsch schon mal.
Dankeschön. Und auch vielen, vielen Dank für alle, die es gekauft und gelesen haben und verschenkt haben und ja, mach gern weiter, das würde mich sehr, sehr freuen.
Ja, weil das, also natürlich hat man den Eindruck, warte mal, Spiegel-Bestseller, es kann sein, dass es jedes Buch Spiegel-Bestseller ist, nein, jedes Buch, das sichtbar ist. Also es gibt so viel mehr Bücher, die auf den Markt kommen, die aber eben keine Chance haben, weil es so ein hart umkämpfter Markt ist.
Ist wirklich irre.
Und auf die Bestsellerliste zu kommen, ist für Autorinnen und Autoren deswegen so wertvoll, weil das eben Sichtbarkeit verschafft.
Absolut.
Also der Grund, warum das Buch in der Buchhandlung steht, ist, weil es ein Regal gibt, wo die Top 10 Bestseller in dem Regal stehen.
Richtig.
Deswegen ist es unersetzbar.
Ja, und dann sehen die Buchhändler und Buchhändlerinnen auch, okay, das Buch wird gut angenommen, ich lege mir vielleicht nicht nur eins rein, ich lege mir 5 rein. Und wenn du 5 Bücher hast auf so einem Stapel, sieht halt anders aus, als wenn da eins liegt und so. Klar. Also Bestsellerliste ist für Autoren und Autorinnen essentiell. Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank.
Wenn es um den Verkauf geht.
Ja, um die Sichtbarkeit. Also ich will ja, dass möglichst viele Leute das Buch lesen. Auch Bibliotheken holen sich dann eher dieses Buch. Man vergisst nicht, wie man schwimmt, ist Unterrichtsmaterial
inzwischen. Das ist abgefahren, das wollte ich gerade sagen.
Das ist so krasses insane. Gesehen. Wirklich, ich krieg, das werden Referate gehalten darüber. Es ist Teil von irgendwelchen Schulaufgaben.
Das ist so geil, weil man kann, wenn man Schülerin oder Schüler ist, theoretisch einen Autor einfach bei Insta anschreiben.
Das passiert jede Woche.
Sorry.
Ich krieg jede Woche Nachrichten.
Was meinst du mit dieser Stelle? Kannst du mir bitte erklären?
Ganz meiste ist, würden sie uns eine 1-Minuten Sprachmitteilung
so
und
süß.
Würden sie die Klasse grüßen
das
und so.
So.
Das mache ich jedes Mal.
Das hätte ich gerne auch gehabt damals in der Schulzeit, dass man einfach Goethe kurz anrufen kann. Was meinst du mit Blau? Hat keine Bedeutung. Ich wusste es.
Ja. Naja. Das ist auf jeden Fall krass. Und ja, also die Bestsellerliste setzt sich in der ersten Woche halt so zusammen, dass nicht nur die Bücher, die in dieser Woche, wo es erscheint, reinzählen, die verkauft wurden, sondern auch alle, die vorher bestellt wurden. Alle, die vorher schon über Amazon, Thalia, Hugendubel oder beim Buchhändler bei euch um die Ecke geordert wurden, das zählt dann alles in die erste Woche mit rein.
Deswegen hat man nie so, oder im Normalfall nie so potente Verkaufszahlen wie eben in dieser ersten Woche.
Ja.
Weil es nicht nur eine Woche ist, sondern man alle Menschen, die man bis dahin mobilisieren konnte, das Buch zu kaufen, zählen mit rein.
Und deswegen ist die zweite Woche so tough, weil da hast du das ja nicht mehr.
Alle, die du erreichen konntest, hast du bereits erreicht. Die haben das Buch im Zweifelsfall schon.
Ja. Und in der zweiten Woche stehst du dann auch, also der nächste wichtige Schritt ist, dass du dann mit dem Buch in den Bestsellerregalen stehst. Da stehst du aber erst ab Donnerstag.
Ja.
Das heißt, von Montag bis einschließlich Mittwoch ist das Buch entweder gibt es im Laden noch nicht oder es liegt irgendwo. Das heißt, du hast da Tage, wo du eher nicht so sichtbar bist. Deswegen ist die zweite Woche so krass und jetzt in der zweiten Woche nochmal auf 9 zu sein in der Osterwoche.
Das ist wirklich krass.
Vielen Dank.
Ey. Ja. Glückwunsch im Allgemeinen. Also Glückwunsch zu diesem tollen Buch. Wer es noch nicht gelesen hat, kann das tun. Solange ein Streichholz brennt.de ist die Landingpage. Da findet ihr alle Infos zum Buch, wo man es bestellen kann und auch, wie man zur Lesereise kommt.
Ja, richtig. Und es gibt eine Leseprobe. Dann gibt es da auch den Soundtrack. Weil ich habe mir dieses Mal halt gedacht, ich fände es geil, einen richtigen Soundtrack zum Buch zu haben. Gab ja letztes Mal auch so eine Playlist, aber dieses Mal ist es so richtig durchdacht, mit in welchem Kapitel könnte welcher Song kommen. Also man kann das Buch nochmal erleben mit Musik dazu. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich das auszudenken. Es sind auch alle Songs, die mir selber sehr viel bedeuten, die mich selber begleitet haben und die entweder im Buch vorkommen oder die ich gehört habe, während ich diese Stelle geschrieben habe.
Du hörst Musik beim Schreiben?
Teilweise schon. Also vor allem Ein Auge Blau von Peter Fox, was ja auch so ein bisschen das Motto von dem ganzen Buch ist. Gibt es ja auch dieses Zitat vorneweg im Roman. War so ein bisschen das, was den Ton angegeben hat für das Buch.
Ja. Auch ein großes Thema. Es ist, ich habe gefühlt 100 Folgen wahrscheinlich. Es poppen immer andere Dinge auf noch. Aber auch großes Thema, wenn ich ein Buch aufschlage und da ist ein Zitat drin.
Von einem Song oder von
oder irgendwas, weil ich hatte da schon Probleme
mit. Ich weiß, ich auch, weil man vergisst nicht, wie man schwimmt, hatte ich da massive Probleme mit.
Weil das geht anscheinend gar nicht so einfach, wie man das denkt.
Naja, vor allem wurde uns gesagt, es ist kein Problem. Bei mir war es zumindest so, es ist kein Problem und dann hieß es, ach, ist doch ein Problem.
Ja.
Das Buch ist aber schon fertig und die Zitate waren.
Also rechtlich ein Problem.
Ja, genau. Rechtlich ein Problem.
Und jetzt hast du aber vorne ein Zitat von Peter Fox
auch abgeklärt, alles also und so. Und das musst du mit dem Verlag, der die Rechte an dem Songtext hat, musst du das abklären, musst es freigeben lassen. Das nennt sich dann Motto für so ein Buch. Und gab eine lustige Situation, als ich mit der Verlagschefin telefoniert habe, mit der spreche ich dann immer solche Sachen ab. Ja, sind denn noch andere Songzitate im Text? Muss man auf irgendwas aufpassen? Habe ich irgendwo was übernommen oder so? Und war so, nee, alles cool, alles cool. Und dann meinte sie zu mir so, ja, Herr Huber, aber über eine Stelle müssen wir ja doch sprechen. Da werden wir ja doch wahrscheinlich doch Probleme kriegen. Das müssen wir ändern.
Ja, das was willst du nicht
hören. Oder so, wie, was
wenn der Text fertig ist, du hattest schon 3 Krisen.
Ich bin durch eigentlich.
Nichts ändern, bitte.
Und dann meinte sie, hat sie über eine Stelle gesprochen. In einer Szene ist Bohm in einem Marionettentheater. Das spoilere ich jetzt nichts, das ist einfach eine Location. Und da wird mit Marionetten
der fliegende Holländer.
Der fliegende Holländer wird aufgeführt. Menschen, die den fliegenden Holländer kennen, erkennen vielleicht so ein bisschen Parallelen zu Bohms Geschichte, was so der Hintergrund war, warum sie wollte die zweite Ebene an der Stelle
einfach. Davy Jones in Fluch der Karibik ist quasi der fliegende Holländer.
Genau, exakt. Und dann hört Bohm Zeilen aus der fliegende Holländer, weil
also das Stück da,
wird da geprobt, genau, und er hört diese Zeilen. Und die Verlagschefin meinte so zu mir, ja, Huber, das können sie ja nicht einfach nehmen. Das müssen wir ja also abklären. Sie haben ja da die Rechte nicht dran. Also war so ein bisschen, klang so durch so.
Blöd?
Das ist vielleicht ein bisschen blöd.
Kann das sein?
Und dann habe ich gesagt, das habe ich selber geschrieben.
Damn.
Das war so schön. Diese Passage, die da aus der Fliegende Holländer zitiert wird, ist kein Zitat, sondern den Gedicht Part habe ich selber geschrieben.
Hast du gedichtet?
Da bin ich sehr stolz drauf. Wirklich sehr, sehr stolz.
Das kannst du auch sein. Ich habe die Stelle gelesen und dachte auch, es ist ein Zitat. Und es gibt so viele Sachen, über die wir noch reden können, die auch noch reden werden. Denn es wird nicht die letzte Sonderfolge sein. Du schreibst weiterhin Bücher, ich schreibe weiterhin Bücher.
Ich muss. Ich habe nächste Verträge unterschrieben schon.
Wurde gewählt. schreibt uns gerne, wenn ihr wollt, Kommentare zu dieser Folge mit Fragen zum Autorentum allgemein oder ganz persönlich zu unserem Autorentum. Vielleicht, also was auch immer euch interessiert.
Schreibt mir gerne, wie ihr den Roman findet.
Zum Beispiel.
Das ist was, ich kriege so viele Nachrichten, wie die Geschichte, die Leute mitgenommen hat, wie die emotional berührt sind.
Ich wüsste so gern, was aus dem Menschen geworden ist, der die Holzmäuse verkauft hat, das inspiriert das hat, ob der wohl auch irgendwas von dem Roman mitbekommen hat.
Das würde mich wirklich auch interessieren. Mich würde auch interessieren, was aus, an den denke ich oft, was aus dem Menschen geworden ist, dessen Schlafsack weggeworfen wurde.
Das hat mich richtig mitgenommen.
Das hat mich wirklich, und ich war wirklich so wütend auf diese Nachbarin.
Ja. War das die Geburt? Ihr habt ja eine coole Aktion. Also der Verlag.
Der Verlag hat eine coole Aktion.
Schlafsäcke an das, Wohnungslose.
Ja, genau. Der DTV spendet, hat schon gespendet für 17.000 Euro Schlafsäcke an wohnungslose Menschen, zusammen mit dem Arbeiter-Samariter-Bund. Mhm. Und das fand ich mega cool.
Ja, also das ist total toll.
Inspiriert und motiviert durch den Roman einfach. Ja. Und haben dann gesagt, okay, wir wollen was Gutes tun und spenden, haben jetzt, glaube ich, 800 Schlafsäcke gespendet. Und das ist tatsächlich der Bedarf, den der Arbeiter-Samariter-Bund im Jahr hat. Und mein Verlag hat gesagt, ja, dann geben wir einfach jedem einen Schlafsack.
Das ist toll. Es ist generell
so cool.
Wir haben mit dem Verlag und in unserer Situation natürlich einfach Glück, sehr viel Glück, was halt leider auch dazu gehört, wo man jetzt nicht so viel Tipps geben kann, wie man Glück hat. Das
ist schon viel Glück.
Aber zu allem anderen, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir werden bestimmt noch mal so eine Folge aufnehmen. Spätestens dann nächstes Jahr, wenn mein Roman rauskommt. Und,
da freue ich mich krass drauf. Ja, das ist noch eine geile Geschichte.
Einfach. Gespannt. Egal.
Ja.
Dann haben wir uns an alle Sonderfolgen-Hörerinnen und Hörer da wieder. Und an alle Hörerinnen und Hörer, die uns auch so hören, haben wir uns Donnerstag wieder. Christian, danke, dass du so offen über das Projekt gesprochen hast, über dein Buch gesprochen hast und uns mitgenommen hast auf die Reise.
Ja, danke fürs Dabeisein.
Von Solange ein Streichholz brennt. Auf solangeeinstreichholzbrennt.de kann man übrigens alles zu dem Roman finden. Habe ich, glaube ich, schon erwähnt.
Ich hoffe es. Ich denke,
wenn nicht, dann habe ich es hier nochmal erwähnt. Solangeeinstreichholzbrennt.de. Liest du jetzt eigentlich noch? Wir haben ja ziemlich überzogen. Liest du noch was?
Was heißt überzogen? Ist unser Podcast. Es ist nicht so, dass die Tagesthemen nach uns laufen. alle nachfolgenden Podcasts verschieben sich in 25 Minuten.
Und kam diese Bauchbinde.
ich würde, wenn wir die Zeit haben.
Es ist ja also traditionell so, dass noch gelesen wird.
Würde ich einen kurzen Ausschnitt lesen. Und zwar ein halbes Kapitel würde ich lesen. Bohm ist in diesem Kapitel mit seinem Hund Fox in einer Kneipe. Und den Ausschnitt, den würde ich kurz vorlesen. Wer dann Lust hat, also spoilert auch nichts, wer Lust hat auf das ganze Buch, es noch nicht kennt, lauft in den Laden, holt's euch. Ich freue mich wahnsinnig. Und ansonsten hören wir uns Donnerstag wieder.
Wenn ihr uns regulär hört und wenn ihr nur die Sonderfolgen hört, dann nächstes Jahr.
Yes.
In beiden Fällen haben wir euch sehr lieb.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Kapitel 8. Boom. Der erste Schluck schmeckt nach Terpentin. Würgereflex und Galle, die vom zweiten Schluck in den Bauch gedrängt wird. Eine scharfe Explosion im Magen, Simsalabim, Zaubertrick im Kopf und schon ist alles ein bisschen leichter. Das Moseleck, wo er am Tresen saß, hatte rund um die Uhr geöffnet. Hier schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Die Zukunft wollte niemand, weshalb im Schankraum niemand weiterdachte als bis zum nächsten Glas. Manche saßen seit Tagen hier oder waren eingeschlafen, schlaff, in sich zusammengefallen, komatös von der Sauferei. Fenster gab es keine in dem Souterrain, das man über drei spiegelglatte Steinstufen betrat. Niemand sprach. Aus einer uralten Anlage klang eine Live-Version von Lynyrd Skynyrd's Song Freebird. Alan Collins' langgezogener Gitarrensound tropfte aus den Boxen, die Noten wie Honig, die man mit einem Löffel aus dem Bottich zog. Bohm betrachtete den letzten Rest, der sich am Boden seines Glases gesammelt hatte. Geld für ein zweites Glas hatte er nicht, dennoch würde er nicht gehen müssen. Das Moseleck war eine der wenigen Kneipen, wo Obdachlose nicht mit Schimpf und Schande davongejagt wurden. Selbst Hunde wurden geduldet, wenn nicht viel los war. Lynyrd Skynyrd wiederholten die erste Textzeile. If I leave here tomorrow, would you still remember me? Vor Bohms innerem Auge blitzte ein Bild auf. Eine Straße, ungeteert, an einem Ende eine Auffahrt, am anderen das Nichts. Im feuchten Morgentau eine Wiese, auf der sich das Rot der aufgehenden Sonne ergoss wie Lava, bis die Tropfen verdunsteten und das Feuer aus Licht einem saftigen Grün wich. Bohms Kopf zuckte von links nach rechts, er presste mehrmals heftig die Augen zusammen. Für eine Sekunde musste er eingenickt sein. Fox lag an Bohms Unterschenkel gedrückt, unter seinem Barhocker und spitzte die Ohren, als es im hinteren Teil der Bar rumpelte. Er entspannte sich wieder und legte die Schnauze auf Bums Stiefel ab, worauf Bum sich nach unten beugte, um den Hund unterhalb des Halsbandes zu kraulen. Durch das weiche Fell spürte er den beruhigenden Herzschlag des Tiers. An der Decke über dem Schanktisch leuchtete der Sternenhimmel. Einfache Lichterketten gespannt auf schwarzem Vorhangstoff, und als die kleinen Birnen ein paar Mal aufflackerten, waren Bums Gedanken, ohne dass er sich dagegen wehren konnte, bei der Begegnung mit der Reporterin. Was wollte sie? Ihn begleiten? Zusehen, wie er sich hier im Moseleck nur einen einzigen Schnaps leisten konnte, oder was? Dabei sein, wenn er im Dreck schlief. Mit der Kamera draufhalten, wenn er auf dem Parkplatz erfror. Wie war ihr Name noch gleich? Rote Nägel, zarte Finger. Lächerlich kam er sich vor, weil er die Plauderei mit ihr zunächst als angenehm empfunden hatte, als normal, dass er sich als normal empfunden hatte. Pechschwarze Pupillen umgeben von Bernstein. 1.000 Euro hatte sie ihm geboten, eine Menge Geld. Irrsinnig viel Geld in seiner Situation. Er könnte sich für ein paar Wochen eine Unterkunft nehmen, sich richtig waschen, anständig essen, ein paar Illusionen zurückgewinnen. Simsalabim, Zaubertrick. Wirklich ändern würden 1.000 Euro nichts. Wie konnte sie glauben, dass sie nur das Portemonnaie zu zücken brauchte und schon würde er sich vorführen lassen? Im Fernsehen gezeigt werden, das wollte er nicht. Umso mehr ärgerte es ihn, dass ihm jetzt ihr Name in den Kopf kam. Alina. Wo eben ein Rumpeln zu hören gewesen war, ließ ein Knall Bohm zusammenfahren. Etwas in der Atmosphäre der Kneipe hatte sich verändert. Alarmiert richtete Fox sich auf und sträubte die Nackenhaare. Im Kickerzimmer war Streit ausgebrochen. Zwei Männer stolperten, ineinander verkeilt, den schmalen Gang entlang. Sie rangen, keiften irgendetwas. Einer, der schmächtigere von beiden, krachte mit dem Kopf gegen die Ecke eines Spielautomaten. Daraufhin explodierte alles in Chaos. Der Wirt, ein Hühne, sprang hinter der Theke hervor und nahm den Größeren in den Schwitzkasten, brüllte, er solle sich beruhigen. Der Kleinere, vom Aufprall gegen den Automaten eine klaffende Wunde über der Augenbraue, lehnte stöhnend an der Wand. Währenddessen hatte der Größere den Wirt mit aller Kraft gegen den Tresen gewuchtet. Eine rechte Gerade flog und traf den Wirt am Unterkiefer. Bohm konnte knapp einen Satz zur Seite machen, als andere Gäste heranstürmten, um dem Kneipenbesitzer beizustehen. Trotz seiner blutenden Wunde schien der Schmächtigere wieder zu sich gefunden zu haben. Zwischen Freund und Feind unterschied er nicht mehr. Glas splitterte, als er einem der Helfer eine Bierflasche gegen die Stirn drosch. Damit war nun alles ein Orkan aus Wut und Geschrei. Jeder mischte sich ein, jeder bekämpfte jeden. Ein Nasenbein knackte, ein intensiver, metallener Geschmack lag in der Luft. Bohm war mittendrin, jemand schubste ihn, Fox bellte. Aus den Augenwinkeln nahm Bohm einen fliegenden Barhocker wahr, dem er auswich und der hinter der Theke in das Flaschenregal krachte. Von der anderen Seite flog eine Faust, unter der er sich wegduckte. Den Mann, der ihn angriff, hatte er noch nie in seinem Leben gesehen. Bohm schaltete auf Autopilot. Den zweiten Schlag des Mannes blockte er reflexartig und schlug dann seine eigene Faust mit voller Wucht in den Kehlkopf seines Gegenübers. Röchelnd ging der Fremde zu Boden. Hinter Bohm prügelte ein dicker Typ auf den Schmächtigen mit der klaffenden Wunde ein. Die Kämpfenden strauchelten über Fox, Fox biss zu. »Die Bullen kommen!« schrie jemand, was auf das Schlachtfeld wirkte, als hätte man einen Knoten durchtrennt. Einen Moment hielten die Schläger inne, bevor sie fluchtartig aus dem Gewölbe stürmten. Dass einer ein Messer gezogen haben musste, wurde Bohm erst im Nachhinein klar.